Die einen haben sich gefragt, wie haben die nur so viele Titel hintereinander gewinnen können. ich habe gemeint, ich komme jetzt da in ein top-professionelles Ambiente. Aber hat dann schnell mal gemerkt, dass wir die grössten Kindsköpfe überhaupt sind. Ich liebe Fußball über alles. Das ist meine grösste Leidenschaft. Das ist das, was ich am besten kann.
Sportwörtlich. Der Sporttalk mit dem Stefan Eggli.
Willkommen zu Sportwörtlich. Was haben wir an einem möglichen Termin umgedoktert? Monatelang hat es gebraucht, bis es für beide gepasst hat. Jetzt hat es endlich geklappt und wir haben eine coole Zeit zusammen gehabt. Im ersten Teil reden wir über seinen aktuellen Job im FC Winterthur, erfahren dabei, dass Fußballer in der Garderobe eigentlich Kindsköpfe sind und es sie einander verstreichen spielen. Wir reden aber auch über Privatpersonen hinter dem Fußballer und hinter dem Fußballtrainer. Und natürlich haben wir auch heute wieder Fragen von ehemaligen Wegbegleitern. Zum Beispiel von Michi Lang, am Valentin Stocker oder Martin Andermatt. Viel Vergnügen.
Sportwörtlich.
Wir sind zu Winterthur, an einem regnerischen Tag, auf der Schütze mit dem Davide Galla.
Dankeschön.
Man sagt nicht Davide Galla, wie es alle sagen.
Du hast das natürlich jahrelang geübt, gell?
Nein, ich weiss es erst seit etwa einem Jahr. Nein, ein bisschen mehr. Wir haben mal zusammen ein Drei gemacht, wo wir zu deinen Wurzeln sind zurückgekehrt. Starttaxi hat er geheissen. Und dann hast du gesagt, ich sehe mir da wieder Galla.
Genau. Aber musst du dir vorstellen, einfachheitshalber sage ich an mich selber auch, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, auf Gemeinde muss anrufen, sage ich an mich selber Galla, weil es einfach einfacher ist dann.
Es hat sich so eingebürgert.
Ja, dass sie es auch verstehen. Und irgendwie da kitz schnell Galla sagst, dann kommen sie nicht raus.
Und es würde lang dauern, wenn du jetzt überall mit den Leuten, die zu tun hast, beruflich, privat, müsstest du sagen,
Galla. Ja, als Fußballer hättest du ja genug Zeit, grundsätzlich, aber nicht mehr.
Ist das so?
ja, logisch.
ja, ich mir das Gefühl, das ist so eine Mythos.
Nein, ist es nicht.
Die Schütze, wo die Arbeitsort ist, da wollen wir noch drüber reden. Wie sieht die Tag heute noch so aus? Wir zeichnen morgen auf.
Und am Nachmittag haben wir dann das Abschlusstraining.
Das Wetter. Fußballer habe ich so ein bisschen im Kopf, sie sommerliebend, sonnenliebend, wärmeliebend, das ist so das Wetter, was die Fußballer hassen, oder?
Es kommt drauf an. Ich bin schon auch ein Sonnenmensch. Ich habe gerne Meer, Strand, schönes Wetter, Sonnenbrille. Aber ich passe mich da auch an so Witterungsverhältnisse an. Was ich nicht so gerne habe, ist zum Beispiel Schnee oder so, oder Schneeregen, das ist schon mühsam. Aber wenn es mal regnet, dann kein Problem. Dann läuft der Ball auch schneller und kann man etwa die mal auch beim Rutschen, dann rutscht man auch ein paar Meter.
Ich finde die Diskrepanz oder der Unterschied immer spannend bei Fußballer. Auf dem Platz, da seid ihr dreckig, da geht ihr dorthin, wo es weh tut. Und neben dem Platz sind es ganz elegante, junge Menschen, wo man nicht würde denken, dass das der ist, der vorhin voll Schlamm war. Wie du übrigens auch mal, bei welchem Match bist du mal so, hast du ausgesehen wie ein Säule?
Ich weiss, wer es das meint. Es war, glaube ich, der Match gegen Thun gewesen. Der Göpp-Match.
Der Göpp war es?
Ja, da auf der Schütze, auf dem Schützenacker, nicht auf der Schützenwiese. Weil das hat nichts mehr mit einer Wiese zu tun. Also.
Aber eben, so die Dreckspatze oder der Zeit und neben dem Platz.
Ja.
Sind es ganz andere Menschen.
Ja, ist vielleicht einfach auch ein solche, das klischeehafte, fußballerische, oder der fußballerische Lifestyle, sagen wir mal das so.
In welcher Phase von deinem Leben bist du eigentlich gerade?
In der zweiten. Phase 1 war, Fußballspielen gewesen. Nur Fußballspielen. Ich meine, kaum bin ich, meine Eltern haben gesagt, kaum bin ich, habe ich halbwegs können gehen, oder laufen. Bin ich schon gerannt, und zwar am Ball nachgerannt, und dann immer einen Ball zwischen den Füßen gehabt. Und, die Phase haben wir dann letztes Jahr abgeschlossen.
Was beschäftigt dich im Moment? Wenn du so das Weltgeschehen anschaust, Corona, weiss man nicht, ist es wirklich vorbei, ein Krieg in der Ukraine. Wie schaust du auf die Welt im Moment?
Ja, so wie viel natürlich, teilweise fassungslos, teilweise auch machtlos. Wir sind ja dem ausgesetzt. Sei das jetzt Corona oder eben jetzt der Krieg, betrifft uns alle. Sind so halt globale Sachen, oder, wo halt sich niemand kann davon entziehen, und das ist natürlich schon etwas, wo viel auch Angst auslöst, Unsicherheit, und ja, in unserer eigentlich heilen Welt, weil wir leben ja schon da so ein bisschen in einer Oase in der Schweiz, fast schon eine Blase. Uns geht's ja unglaublich gut. Und wenn man so rückblickend so denkt, wie wir durch die ganze Corona-Krise gekommen sind, Wahnsinn im Vergleich zu unseren Nachbarn. Also ich weiss da was.
Für wie viel Freiheit das wir hatten.
Ja, trotz allem.
Einmal Lockdown hatten und er ist viel offen.
Ja, weisst, also rede mal mit einem Italiener. Oder mit einem Deutschen. Meine Frau ist Griechin, aber das ist natürlich weiter weg. Aber du kannst dir nicht vorstellen, was in Griechenland los war. Die sind eingesperrt worden. Wirklich eingesperrt. Und wir haben da eigentlich relativ softe Vorgaben gehabt. Und ja, bei allen Problemen muss man sich das trotzdem immer wieder vor Augen führen, wie gut dass es uns grundsätzlich geht.
Durch die Corona-Zeit seid ihr gut gekommen als Familie?
Ja, mal. Ich glaube schon. Also wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Ist natürlich eine neue Situation für alle. Irgendwie, ja, hat man dann auch gemerkt, der Mensch gewöhnt sich eben an gewisse Sachen. Und mit der Zeit ist es halt wie Alltag gewesen, Normalität. Aber man hat sich nicht mehr gross aufgeregt.
Wie lange wirst du jetzt zum Beispiel brauchen, bis du in Kino kannst gehen oder an ein Konzert kannst gehen, Schulter an Schulter um dich herum, hunderte von Menschen, und du fühlst dich zu 100% wohl? Hast du das Gefühl, kommt das so schnell zurück, wie wir es verloren haben?
Für mich persönlich kann ich sagen, ja, null Problem. Ja, ich habe jetzt auch gesehen, jetzt wo man ja auch in der ÖV nicht mehr die Maske muss tragen, dass es trotzdem noch Leute gibt, die Maske tragen. Ich habe mich dann ertappt, weil ich im ersten Moment vielleicht in den Kopf geschüttelt habe. Aber auf der anderen Seite muss ich das auch respektieren, weil nicht alle haben mein Denken oder meine Art und Weise, die Sachen zu sehen. Und wenn sich jemand möchte schützen und die Maske möchte tragen, dann, ja, wir leben in einem freien Land, dann soll er das machen. Und von dem her ist es für mich kein Problem. Ich bin gestern auch gerade an einem Anlass gewesen und es war sehr, sehr eng gestohlen gewesen an diesem Tisch. Und irgendwie ist das, ja, die einen haben dann schon ein paar Sprüche gemacht, aber es ist für mich völlig, völlig easy, kein Problem. Ich glaube, wir müssen das vielleicht auch ein Stück weit wieder lernen, aufeinander zugehen, oder auch etwas Banales. Ich strecke seit einiger Zeit schon, strecke ich nicht mehr die Faust entgegen, sondern direkt die Hand. Wenn mir einer dann mit der Faust entgegnet, ja gut, dann gebe ich ihm die Faust. Also als Begrüßung, gell, wohlverstanden.
Ja, klar.
aber grundsätzlich gehe ich so auf die Leute zu. Ich möchte die Hand geben. Am Schluss denke ich, macht das ja auch das Leben aus. Die menschlichen Kontakte, manchmal eben auch auf den Fußball bezogen. Du leidest zusammen, du feierst zusammen, nach einem Goal umarmen, oder? Wirklich.
Hat man zeitlang nicht dürfen?
Hat man nicht dürfen, musst du dir das mal vorstellen.
Man hat angemessen müssen jubeln, das heisst nicht aufeinander auflegen, nicht aufeinander umarmen.
Ich habe fast Vögel bekommen. Ich habe mich am Gegenspieler gesagt, kannst bitte ein bisschen Abstand halten, weil wenn wir schon nicht zusammen sollten jubeln, wäre ich froh, wenn du mir nicht zu nah wirst auf die Pelle rücken.
Wunderbare Bicicletta, Tor des Jahres, ja. Aber bitte kommen wir
bitte nicht zu nah. Bitte nicht zu nah. Tun einfach winken von weitem, das langt.
Also eben, faszinierend, was das mit uns gemacht hat. Selber hast du dich verwischt, weißt du es überhaupt?
Ja, mich hat es zweimal verwischt, ich habe zweimal Corona gehabt.
Eines reicht dir nicht?
Nein, also... Aber gut, normalerweise haben wir alle guten Dinge sind drei, aber wir schauen jetzt mal.
Wir werden natürlich über die Rücktritt reden, die neue Job reden bei Winterthur, aber zuerst muss ich irgendwie eine Frage klären von einem ehemaligen Mitspieler von dir. Lass mal selber.
Lieber Davide, da ist der Michi, gehört bist im Podcast. Ich habe eine Frage an dich, und zwar, tust du die Heime auch immer im Handstand duschen?
Bitte?
Aber ich habe gewusst, dass das von Michi kommt, logischerweise.
Ich gehe davon aus, die Frage gründet die darauf, dass du im Handstand duscht hast in den Schweizer Fußballstadien.
Also ich sage es mal so, das habe ich erst in Basel kennengelernt, durch einen anderen Mitspieler.
Namen?
Ist ein Ausländer, ist egal. Aber auf jeden Fall, ist es so gewesen, dass man halt einfach, er hat das so ein bisschen als Witz gemacht. Und zwar jedes Mal, wenn ein neuer Spieler gekommen ist, haben wir gewusst, jetzt kommt dann der Test, oder? Zum Wissen, was das für ein Typ ist. Und nach dem ersten Training, hat er gewartet, bis er unter der Dusche ist. Und nachher ist er auch in die Dusche rein. und ist neben ihm an, geht duschen. Und dann hat er eben zum Waschen, damit er eben an gewisse Stellen ankommt, hat er eben auch im Handstand duschen, wenn du verstehst, was ich meine. Und ja, weil es halt einfach, weißt du, rein, ja, so physikalisch kommst du dann besser an, oder? An die Stelle.
Ja, klar, macht genau. Sinn. Macht da
und wir Sinn. Haben uns auch mit kaputt gelacht. Einfach die Reaktion zu sehen von dem neuen Mitspieler, oder? Wenn er den hat gesehen, so zuerst normal duschen und nachher in den Handstand gehen und gewisse Bewegungen machen. Ja, und ich habe dann das, ja, irgendwie witzigerweise übernommen und.
Also immer wenn neue Spieler sich kommen, hast du dich geopfert und hast im
ja, Handstand mit der Zeit habe ich es nicht nur bei den Neuen gemacht, sondern auch bei denen, die sich generell aufgeregt haben.
Aber, haben sich ein paar aufgeregt?
Nein, natürlich nicht, aber es haben sie alle lustig gefunden. Also, du kannst dir nicht vorstellen, so ein Fußballergarderobe, das ist der grösste Kindergarten überhaupt. Und das ist vielleicht das Einzige, oder das, was ich am meisten vermisse. So, eben, das Reinkommen und die 20, 25 teilweise Vollidioten, oder? Weil wir werden alle zu Vollidioten, wenn wir in die Garderobe reinkommen. Oder die meisten.
Von denen,
wo
du
von denen weg, durchkommst. Ja, du bist daheim und gibst deiner Frau einen Kuss und dein Kind und so, nachher steigst du ins Auto rein, kommst ins Stadion, gehst in die Garderobe rein und dann ist es einfach ein Irrenhaus teilweise. Aber halt wirklich alles auf lustige Art und Weise. Und das ist etwas, was ich wirklich vermisse.
Aber sag mal, wenn jetzt im Handstand duschst, dann kommt einer neu.
Ja.
Und dann duscht er den im Handstand.
Und dann fragt
hat er sich. Hat die Fragen gestellt? Hat die den Kopf geschüttelt?
Ja, teilweise schon. Die einen sind schockiert, die anderen haben sich kaputt gelacht. Die einen haben sich gefragt, wie haben die nur so viele Titel hintereinander gewinnen können. ich habe gemeint, ich komme jetzt da in ein top professionelles Ambiente. Aber man hat dann schnell mal gemerkt, dass wir die grössten Kindsköpfe überhaupt sind.
Was hättest du sonst noch für Ritual gegeben? Vielleicht zu Basel, wenn ein neues kommt? Also singen gehört man ab und zu?
Nein, sonst so ein Ritual haben wir eigentlich, glaube ich, keinen. Kannst einfach einen Einstand zahlen, so. Oder ein Apero, habe ich gemeint. Wenn ich mich nicht täusche. Aber so das mit dem Singen haben wir jetzt zum Beispiel nie gehabt in Basel.
Wenn wir gerade beim Fußball sind, wir werden im zweiten Teil ein bisschen auf deine Karriere rausschauen. Was fehlt dir, wenn du jetzt mit Jungen zusammen schaffst, was fehlt dir vielleicht im modernen Fußball? Du hast gesagt, ich glaube, der Kindergarten, das Kindische, das aber positiv gemeinte, das ist, glaube ich, immer noch gleich. Aber wie hat sich der Fußball vielleicht sonst verändert?
Ja, durch, Das Glasteil da, das ich selber auch in der Hand habe.
Smartphone.
Ist natürlich so, dass im Vergleich zu früher wirklich viel weniger interagiert wird, dass viel mehr so in ihrer eigenen Welt sind. Der eine hört Musik, der andere ist irgendwo auf TikTok oder auf Instagram gerade, der andere macht ein Foto. Und früher hat es das nicht gegeben. Es ist wirklich ein Kommunikationsmittel gewesen. Also, gell, ich würde das nicht verteufeln. Ich liebe das Ding, weil ich arbeite ja auch tagtäglich damit und ich möchte das nicht missen. Aber trotzdem hat das sicher so ein das Verhalten der Spieler in der Garderobe beeinflusst und verändert.
Ich will doch ein bisschen auf die Distanz raus, wo ich das Gefühl habe, dass man mehr hat. Fußballspieler, Fußballvereine allgemein, zu Fans, zur Bevölkerung. Oder täuscht mein Eindruck, dass ich manchmal denke, die Distanz ist ein bisschen grösser geworden?
Nein, das täuscht dich nicht. Ich glaube schon, dass es ein Stück weit grösser geworden ist. Jetzt in unserem Rahmen, Challenge League, FC Winterthur, sicher weniger, wie jetzt an der Spitze vom Eisberg, oder?
Aber zu Basel zum Beispiel, ist das ja komplett etwas anderes als bei Aarau oder
natürlich, oder? Die Dimensionen sind ganz anders. Und es ist schon so, dass dann eher weniger zugänglich bist vielleicht für den Fan, oder? Also immer noch genug, finde ich, so im internationalen Vergleich. Meine, bei uns in Basel hast du ja einfach auch das Training schauen. Nicht bei anderen Trainern, wohlverstanden, aber bei dem einen Trainer hast du einfach das Training schauen, nach dem Training hast du ein Foto machen. Ich glaube, das ist schon kompliziert. Wenn du jetzt zum Beispiel beim AC Mailand, Inter Mailand, Real Madrid oder so, möchtest du das Training schauen. Ich glaube nicht, dass du dort einfach aufs Trainingsgelände spazieren kannst.
Es hat ja wahrscheinlich auch nicht jeder Spieler gleich gern. Weisst, wenn du zum Stadion rauskommst, zum Auto laufst, dass du angequatscht wirst, Selfie-Fötterli.
Weisst, bei vielen höre ich dann so, ja, die Arroganten und überhaupt verdienen sich da dumm und dämlich und nachher haben sie wieder mal Zeit für ein Fötterli und so. Aber teilweise muss man auch in ihre Seite verstehen. Man muss sich vorstellen, in diesen Gefilde, die werden teilweise so belagert. Das sind andere, da komme ich wieder auf Dimensionen zu sprechen. Da kommen so viele Leute auf einen zu. Ich habe mal mit einem Mitspieler von mir geredet, der hat in Italien gespielt gehabt. Der hat gesagt, am Anfang ist es ja noch gut und recht, aber mit der Zeit nervt es einfach nur noch. Du kannst nicht in ein Restaurant gehen, ohne dass irgendjemand kommt und ein Fötterli und ein Schwätz und der eine
fickt
dich noch irgendwie dumm an, wieso dass er verloren hat und der andere ist Fan von der anderen Mannschaft und findet dich nicht cool. Also mit der Zeit fängt es einfach an nerven und man muss sich schon auch vorstellen, das sind nicht nur Fußball, das sind Menschen. Die haben auch ein Privatleben, die haben auch ein Recht auf Privatsphäre. Da sind wir natürlich in der Schweiz schon privilegiert.
Was hältst du vom Vorwurf oder das, was man häufig einstecken muss, du verdienst so viel und das gehört zu deinem Job einfach dazu?
Nein. Also ich finde, du weißt, auf was du dich einlässt. Du bist Fußballer, du bist in einem Stadion und da hast du in Teil Stadion hast du 10.000, vielleicht 5.000 Fans, vielleicht hast du 30, 40.000 Fans. Die zahlen das Billett und ja, es ist halt so, das ist teilweise so sprachlich gesehen rechtsfreier Raum. Es ist ja so, also was du hast sicher auch schon gemerkt oder gehört, was wir uns teilweise müssen anhören auf dem Feld und ist schon unterste Schublade.
Oder wenn du 3-4 Mal verlierst, als du zu den Fans, musst du entschuldigen, dass die jetzt Gespräch wollen und Mannschaften hergehen und sich rechtfertigen.
Ja, irgendwo durch hat das, ja, es hat sich so ein eingebürgert und dann nachher musst du dir gewisse Sachen gefallen lassen und du bist ja dann im Fokus, du bist ja dann dort auf dem Feld.
Du bist ein Gladiator, ein Moderner.
Ja, vielleicht, ja, hat es so gewisse, es geht zwar nicht um Leben und Tod, aber es geht so ein Stück weit in die Richtung, oder? So ein rundum, viele Fans, und du bist dort in der Arena, hat ja auch viele Stadien, die mittlerweile Arena heissen. Und dann nachher finde ich schon, muss man dann schon, ein bisschen das Mass finden, oder? Und die einen benutzen das auch, das Stadion, weil sie genau wissen, egal, was du dem Spieler sagst, er darf ja gar nicht reagieren.
Also ist sicher...
Es ist, weißt du, wie viel Provokation
dabei. Für viele ist ein Ventil, oder?
Ja, sicher ist es ein Ventil.
Aber bist du ein Spieler gewesen, wo dann, wenn Fangruppierung ist gekommen, oder die Fans haben eine Rechtfertigung wollen auf eine Niederlage, bist du ein Spieler gewesen, der her ist, wo ist diskutieren, oder bist du ein Spieler gewesen, wo mal gesagt hat, ich muss mich von euch überhaupt nicht rechtfertigen?
Ja, ist sicher auch schon vorgekommen, aber... Ich meine, wir sind alles auch nur Menschen und keine Maschinen und wir verlieren ja nicht absichtlich. Und es gibt halt auch im Sport gewisse Momente, wo es ein bisschen schwieriger ist, ein bisschen komplizierter ist. Und dann kommt es immer ein bisschen auch aufs Niveau drauf an. Ich meine, wenn dann du in die Fankurve gehst oder vor die Fankurve stehst und dann hat es vielleicht noch einen, der hat schon ein Bier in der Hand und wahrscheinlich schon etwa 4 oder 5 Intus. Und der will dann mit dir noch diskutieren. Dann denke ich, was will ich mit dir diskutieren? Sorry. Also, weißt du, was ich meine? Irgendwo hat es ja auch Grenzen. Dann gibt es aber auch andere, die ich natürlich auch sehr, sehr respektiere. Ich meine, die machen alles für den Club und die sind an jedem Spiel dabei, machen Kilometer für uns und können uns
geben unterstützen,
geben Geld aus. Geld. Absolut, kein Problem. Und die haben auch das Recht, ihre Unmut kundzutun zu tun. Aber es, ja, der Rahmen muss immer noch stimmen und es hat doch irgendwo durch auch ein bisschen Grenzen, oder?
Und die Grenze ist aber nicht für alle gleich. Also ich denke, jetzt Becherwurf, wo ihr da habt erlebt, bei euch, das kann in den Emotionen irgendwo durch passieren und irgendwo durch geht's nicht.
Ja. Wie soll ich sagen? Das ist jetzt natürlich eine spezielle Situation gewesen. Es ist eine Explosion gewesen von Emotionen. Wir haben das Goal geschossen gegen Aarau und dann nachher ist da natürlich, fast das Stadion oben runtergekommen. Es ist ja nicht ein Angriff gewesen. Aufgrund von einer kritischen Situation, von einem potenziellen Fehlentscheid. Darum muss man das irgendwo durch schon, kategorisieren. Und ich sage dir noch etwas anderes. Ich hätte mir eher so etwas gewünscht, teilweise in meiner Karriere, wie das, was ich an mir anhören musste, über meine Mami, über meine Familie, über weiss der Geier was. Und das sind dann die übleren Sachen.
Also, dass die Verwandtschaft mit reingezogen wird?
Ja, einfach generell, du weisst ja, Ami, die einen spüren sich ja dann nicht mehr auf der Tribüne. Und dann wäre es mir lieber, ich hätte mal eine Wurst oder ein Bier über den Grind bekommen, wie dass man mir meine Mutter, meine Herkunft, meine Familie beleidigt hätte. Das tut eigentlich mehr weh.
Du, apropos Beleidigungen, es gibt immer wieder, dass Spieler sich gegenseitig provozieren. Wenn du als Spieler vom Platz bist und die Gegenspieler deckt dich immer wieder ein, mit der Herkunft, mit den Eltern, mit der Mutter, kannst du das nicht einfach ausblenden und denken, rette du nur. Weil es gibt ja immer wieder Situationen, wo man sich näher oder was sich Spieler dermassen provozieren, dass eine Karte kommt oder kannst du das eigentlich ausblenden?
Aber ich kann so nicht verstehen, wie du eigentlich einen Berufskollegen so auf die Art und Weise kannst provozieren.
Weil nach dem Abpfiff ist man ja Kumpel wahrscheinlich.
Ja, und wie soll ich das machen, wenn du mich während dem Spiel so zudeckst mit irgendwelchen unglaublichen Beleidigungen?
Aber du weißt ja, währenddem das ein Gegenspieler macht, was er erreichen will. Lass dich das kalt? Oder bist du einer gewesen, der sich hat
provozieren? Ich habe mich eigentlich praktisch nie wirklich provozieren lassen. Aber ich bin auch sehr wenig provoziert worden. Von den Spielern. Von den Fans natürlich schon, aber von den Spielern nicht. Und da hätte ich schon Mühe gehabt, weil ich dann einfach hätte den Kopf schütteln musste. Und du weißt, wie es ist. Fußballwelt ist trotzdem eine kleine Welt. Und man sieht sich immer zwei oder drei Mal im Leben. Mindestens. In der Super League sieht man sich, oder in der Challenge League sieht man sich mindestens viermal im Jahr. Aktuell. Also. Und dort muss ich dann schon sagen, überleg dir gut, ob du das würdest sagen. Weil irgendwann einmal kann eben der Boomerang zurückkommen.
Und ein Jahr später bist du plötzlich mit Teamkollegen.
Ja, genau, das meine ich, oder?
Wenn du in die Dusche kommst, bin ich im Handstand.
Oder ich tue dich in Handstand.
Oder du tust den anderen in Handstand. Es gibt Spieler, es gibt Sportler allgemein, die hören auf und sagen, ich brauche Abstand. Ich muss Abstand haben zu diesem Business, ich bin mein Leben lang in diesem Business unterwegs gewesen. Bei dir ist das überhaupt nicht so eingetreten. Du bist aktiv gewesen, du hast aufgehört, bist Assistent geworden, Talentmanager beim FC Winterthur. Hast nie so das Bedürfnis gehabt, zu sagen, so ein Jahr muss ich weg von diesem Business?
Nein, ich liebe es. Ich liebe Fußball über alles. Das ist meine grösste Leidenschaft. Das ist das, was ich am besten kann. Was ich am liebsten mache. Eben, seit ich ein kleiner Bub bin, den ganzen Tag eigentlich Fußball, Fußball, Fußball. Und es ist wie ein Feuer, das brennt. Und das lodert nicht, das brennt immer noch.
Aber du hast ja nicht gewusst, also als Fußball kannst spielen, dass das ist, was du am besten kannst in deinem Leben, hast du gewusst. Mhm. Aber aufhören und Talent betreuen, Assistenztrainer sein, das hast du ja noch nicht gewusst, ob du das kannst.
Nein.
Bist du gleich gut wie als Kicker?
Das müssen andere beurteilen, dann müsstest du mal die einen Jungen fragen. Aber was ich sicher kann sagen, ist, dass ich zu 200.000% dabei bin bei der Sache und ich versuche alles, dass unsere Spieler oder dass teilweise meine Spieler, die ich spezifisch betreue, dass die besser werden. Und wenn sie sich können verbessern, wenn sie dann auch erfolgreich sind, wenn sie mal ein Goal schiessen. Das ist schon krass, das hätte ich nie gedacht. Ich freue mich, als ob ich selber ein Goal geschossen hätte. Das ist, die Verbundenheit ist jetzt schon immens.
Jetzt plötzlich bist du, auch wenn du Assistenztrainer bist, der in meiner Wahrnehmung auch ein Katalysator kann sein, der ein bisschen mehr der Kumpel vielleicht kann sein, als es der Cheftrainer ist, hat er das nicht Mühe gemacht, dass der eine gewisse Distanz irgendwie gleich wo vielleicht musst du einbauen?
Nein, Mühe nicht. Ich habe ja gewusst, ich habe mich eigentlich auf den Moment vorbereitet. Ich habe gewusst, dass ich dann nachher nicht mehr in der Mannschaftsgarderobe bin, sondern in der Staffgarderobe. Aber auch dort wird teilweise viel Scheiß gemacht oder viel Scheissdreck geredet. Lustige Sachen gemacht oder lustige Sachen geredet. Also auch dort haben wir grossen Spass.
Weil dein Vorgänger in diesem Podcast, sportwörtlich, ist der Christian Schnäuli, genannt der Holz, wo ich
angebeten
habe. Der Holz? Wo ich gesagt habe, als Vorgänger muss man natürlich auch eine Frage in den Podcast reingeben. Und die Frage vom Holz an dich lautet so.
Ciao, Davide. Ja, zuerst mal tut es mir leid, dass du am gleichen Tisch sitzen mit dem Ecke. Sicher nicht ganz einfach für dich, aber ich bin überzeugt, du schläfst dich da tapfer durch. Wir haben leider nie das Vergnügen gehabt, zusammen auf dem Platz zu dürfen zu sein, als Mitspieler, sondern nur als Gegenspieler unzählige Mal. Und was mich würde wundern, ich habe gesehen, dass ein ganz, ganz junges Team hat 4, 5 erfahrene Spielerinnen. Wie gross ist die Anteil oder wie viel Einfluss nimmst du mit den Jungen? Oder sind es hauptsächlich Führungsspieler, die das Paar übernehmen? Heutzutage hat es nicht mehr mega, mega viele erfahrene Spieler im Team. Und dann ist es mir wunder, wie gross die Anteil ist oder wie viel Einfluss das du da nimmst, dass die Jungen kannst pushen und auf den richtigen Weg kannst springen. Ja? Ich wünsche dir weiterhin viel Spass mit dem Mäckli. Habt's gut. Tschüss zusammen.
Wie war es als Gegenspieler?
Angenehm. Weil ich auch angenehm bin. Wir haben nie Kretz gehabt miteinander auf dem Platz. Aber immer grosser Respekt voreinander.
Aber auf seine Frage zurückzukommen, welchen Einfluss nimmst du auf die Jungen? Wie sieht deine Rolle aus? Wie interpretierst du die Rolle? Wie fest sprichst du mit dem Cheftrainer?
Ja, mit dem Cheftrainer tue ich mich natürlich schon absprechen, vor allem wenn es um gewisse taktische Anweisungen geht.
Also bist du da nicht frei?
Alex frei. Nein, wir sehen ja den Fußball sowieso gleich, aber trotzdem gibt es ja gewisse Sachen, wo ich mir dann einfach nochmal sicher sein will, dass ich nicht irgendetwas sage, wo er vielleicht ein bisschen anders sieht, oder? Und darum ist es für mich selbstverständlich, weil ich würde ja sonst am Spielen schaden. Wenn ich ihm sage, Spiel Äpfel, aber der Trainer will Bananen, dann ist vielleicht nicht so gut. Aber so zum auf die Frage zurückkommen, das ist eigentlich für mich jetzt noch schwierig zum beantworten. Nochmal, ich versuche natürlich Einfluss zu nehmen auf die Jungen. Ich merke auch, dass sie eben auf mich zukommen, dass sie Fragen haben, dass sie Rat wollen von mir, auch in gewissen Situationen, wenn es gewisse Spielsituationen gegeben hat, dass sie explizit zu mir kommen. Das bedeutet auch, dass wir ein Vertrauensverhältnis haben, auch zu den erfahrenen Spielern. Und das freut mich natürlich, aber das ist auch etwas, was ich mir jetzt jahrelang aufgebaut habe. Ich bin ja vorher Captain gewesen von der Mannschaft. Und jetzt bin ich zwar im Staff, aber immer noch sehr nahe bei ihnen. Und die Beziehung, das führt dann dazu, dass du auch Einfluss hast, die zwischenmenschliche Beziehung, dass du dann eben auch Einfluss hast auf die Spieler.
Aber es ist wahrscheinlich auch als Assistent, stellen wir es ein bisschen einfacher vor, ehemaliger Mitspieler gewesen zu sein und eine Saison später bist du der Assistent, als wenn du der Cheftrainer wärst.
Natürlich, das ist nochmal etwas anderes. Du bist ja so eben, wie du hast gesagt, Katalysator. Ich sag dem vielleicht so ein bisschen Schnittstelle, Ansprechpartner. Vielleicht willst du nicht mit allem gerade zum Chef gehen, sondern fragst zuerst mal den Assistent um Rat und der kann dann vielleicht sagen, weißt du, das gehe ich jetzt direkt zum Chef oder das bleibt unter uns zwei, wir besprechen das. Von dem her bin ich schon eine Anlaufstelle für viele Spieler bei uns.
Aber es ist ja auch eine Funktion, wo dir etwas bei dir bleibt. Wenn er mit einem Sörgeli kommt oder irgendein Problem hat, wo er zu dir kommt, aber weiss, es geht nicht, das muss ja nicht schlimm sein, aber es geht nicht zum Cheftrainer, sondern das bleibt unter euch.
Natürlich, absolut. Das ist wichtig auch. Sind ja teilweise auch intime Sachen, die vielleicht geteilt werden. Und für mich ist das selbstverständlich. Und der Alex hat ja genug zu tun mit der Mannschaft, mit der Taktik, mit dem Gegner. Und dort versuche ich ihn ja auch zu unterstützen und ihm gewisse Sachen abzunehmen, damit er sich nicht um alle 25 oder 30 Nasen muss kümmern, wo jetzt bei uns im Kader stehen. Sondern dass ich eben vielleicht genau kann sagen, los, um die jungen Spieler tue ich mich kümmern. Selbstverständlich, wenn er etwas zu sagen hat, dann er ist der Chef. Aber ich glaube, das sollte auch ein Stück weit eine Entlastung sein für ihn.
Ich habe letztes Interview gemacht mit dem Jerry Suane und hat einmal gesagt, die Konzentrationsphase von Spielern, die haben in den letzten Jahren abgenommen. Sie schauen in Leverkusen so zwischen 5 und 10 Minuten, ist die Aufmerksamkeit spannend, was sich ein Spieler kann konzentrieren kann. Ist das die Challenge League auch so? Ja. Oder sind es der 12?
Vielleicht, ich weiss es
nicht. Aber 5 bis 10, weißt du, ich bin erklüpft und denke,
ja, 5. Hat sicher solche, die dann nach 5 abstellen. Es gibt vielleicht auch solche, die sind gar nie dabei bei den Sachen, wenn wir etwas erzählen. Das ist ein individuell, aber ich weiss schon, was er meint. Konzentration lässt nach, wenn dann du zum Beispiel eine Übung machst auf dem Platz, merkst, wie sie das einfach wie nicht mehr fokussiert machen, weil, ja, das kann ich sowieso, oder? Und dann nachher lässt die Qualität nach. Oder wenn du etwas erzählst, wenn du irgendwie eine Videoanalyse machst, musst du schon aufpassen, weil du bist zwar voll in deinem Element und möchtest viele Informationen geben oder liefern, aber die Informationen müssen aufnehmen, irgendwann fährt ein System ab in Standby.
Wie ist denn der Spieler, der entweder 5 Minuten zuhören kann und nicht 10 Minuten? Wie ist denn der während einem 90-minütigen Spiel? Ist das komplett etwas anderes? Hat er denn dort über die 90 Minuten den Fokus?
Es gibt schon Spieler, da habe ich Mengen kennengelernt, die sind privat ganz anders wie auf dem Platz. Und dort gibt es auch Spieler. Schon klar, wir versuchen ja der Mannschaft viele Informationen zu geben und dann gibt es die einen Spieler, die nehmen das besser auf und sind auch interessierter daran und andere, die sagen, ja, gut zu wissen, aber die haben das vielleicht morgen schon wieder vergessen. Am Schluss geht es ja darum, der muss ja dann einfach funktionieren und seinen Job erledigen, aus unserer Sicht. Und wenn er dann auf dem Platz ist, gibt es schon auch Spieler, die dann den Schalter umlegen können, die einfach unabhängig vom Gegner, unabhängig von den Bedingungen, die dann einfach liefern, die dann einfach gut sind. Das sind dann die richtig Guten. Das sind dann die auch nicht lange beim FC Winterthur bleiben.
Das sind Wettkampftypen?
Ja, das sind so. Es gibt Wettkampftypen. Ich habe aber auch viele Spieler kennengelernt, die sind vielleicht eher solche Trainingsweltmeister gewesen. Im Training habe ich unglaubliche Sachen gemacht. Und dann nachher im Spiel einfach viel zu wenig gesehen von diesen Qualitäten, die mitgebracht haben. Am Schluss ist es ja dann auch eine Kopfsache. Weil du kannst es ja. aber kannst es auch abrufen. Das ist vielleicht eine der grössten Qualitäten von einem Sportler. Am Tag X 100% können abrufen. Oder möglichst 100%. Oder? So, es gibt solche, die siehst du halt die ganze Woche nicht während dem Training. Aber bei denen weisst du genau, wenn du dann da hinten stehst, auf dem Platz, und der Schiedsrichter pfeift da, dann sind sie ready.
Das sind auch die Spieler, die Material warten, sagen, dem seine T-Shirt musst du nach dem Training ehrlich gar nicht waschen. Aber auf dem Platz sind sie unglaublich gut, auch wenn sie eben nicht Trainingsweltmeister sind.
Es gibt so Typen, ja.
Es gibt ein Gebrüderpaar in der Schweiz. Also beim Hakan und beim Murat Yakin hat man das immer wieder gesagt. Und die Trainer haben gesagt, es sind spezielle Typen. Gerade der Hakan, da muss man ihn vielleicht unter der Woche auch ein bisschen speziell behandeln. Muss ihm vielleicht mal einen freien Tag geben. Aber er zahlt es mit Leistung zurück. Und dann hat wahrscheinlich auch Mannschaft, Mitspieler, kein Problem damit.
Natürlich. Ich meine, was interessiert mich das, wenn ein Trainingsmatch gönnt? Ich will ja, dass wir nachher da erfolgreich sind. Das will ich als Mitspieler, das will ich auch als Trainer. Und darum gibt's halt einfach so spezielle Typen. Es gibt's zwar immer wie weniger, gell? Aber es gibt's noch. Und die lässt dann einfach in Ruhe.
Aber sind das Typen, weil es weniger gibt? Sind das einfach Serien, die unfassbar viel Talent haben, mit auf den Weg bekommen?
Teilweise.
Gott gegeben? Ja. Oder warum gibt's es denn da?
Ja, es gibt auch solche, die sind so richtige Mentalitätsmonster, oder? Und die können sich vielleicht teilweise auch, und da sind wir wieder beim Mentalen, die können sich teilweise im Training auch nicht wirklich motivieren. Die brauchen teilweise Zuschauer, das Adrenalin, der Kick, es muss um Punkte gehen, es muss um etwas gehen. Es gibt auch, ich habe auch Spieler kennengelernt, je giftiger die Atmosphäre war, je mehr man sie auspfiffen hat oder angegriffen hat von aussen, desto besser sind sie geworden.
Grüße geht erst raus, Carlos Varela.
Zum Beispiel. Also ich meine, ich habe ja den Carlos auch kennengelernt neben dem Platz. Dann hat man sich ja gar nicht vorstellen können, wie der auf
introvertiert. Manchmal ja, ist fast ein bisschen schüch.
Ja, und einfach völlig easy. Nachher ist der auf den Platz gekommen und hat sich an mich nicht mehr gespürt. Aber hast du gewusst, das ist halt der Carlos und so.
Aber hat auch immer gesagt, meine beste Leistung bringe ich, wenn ich auspfiffen werde, wenn das Stadion so richtig kocht.
Ja, ja. Mich hat es eher auch angestachelt, oder?
Aber es gibt auch solche, die es wahrscheinlich lähmt.
Natürlich. Also es gibt Teilspieler, denen ist zum Beispiel die Corona-Phase entgegengekommen.
Wo keine Fans da sind.
Ja, das ist so.
Ja, das haben wir noch gar nicht überlegt, dass die sich vielleicht wohler fühlen, weil der Druck nicht nur von den Gegnerischen, sondern auch die Erwartung von den eigenen Fans.
Absolut. Also weißt, ich habe dann schon auch in Stadien gespielt, wenn dann der erste Pass nicht gelungen ist, dann hast du schon gehört, oh, und hast schon gewisse Stimmen, sind schon gewisse Stimmen laut geworden, dann haben die einen vielleicht schon angefangen zu pfeifen. Das kann, wenn du nicht eine starke Persönlichkeit bist, dann kann ich das schon kaputt machen.
Und als Junge sowieso. Und dann kommt es dir vielleicht gar nicht darauf an, ob du bei Winter spielst oder bei Basel oder bei IB oder wo immer.
Nein, ja gut, natürlich ist dann schon, je mehr Leute im Stadion, da sind wir wieder bei den Dimensionen, je grösser teilweise auch der Druck, das ist so, ja. Aber wenn du vom Typ her den Druck nicht standhaltest, dann ist das eigentlich fast egal, ob das auf der Schützenwiese ist oder im Joggeli.
Als Assistenztrainer beim FC Winterthur, da hat man Sitzungen, da hat man Besprechungen im Trainerstaff, merkt man in dem Zeitpunkt, wenn man etwas Neues hat, wie wunderbar, als man sagt, als aktiver Kicker?
Ja, natürlich. Sicher. Du bist dann der User, oder? Und jetzt bin ich der Dienstleister. Jetzt muss ich ein bisschen liefern. Die anderen kommen und sagen, du, wir haben jetzt Training, komm. Was steht auf dem Programm?
Und dann musst du liefern. Und dann musst du wissen, was auf dem Programm steht.
Ja, richtig, natürlich. Also, ich hatte gesagt, ich arbeite jetzt zum ersten Mal in meinem Leben.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Kann man es wirklich so sagen? Musst du zuerst mal in deinem Leben richtig arbeiten?
Ja, richtig arbeiten glaube ich auch nicht, weil es ist ja trotzdem ein spezieller Beruf.
Ist immer noch schöner
Beruf. Immer noch schön. Und, ich bin ja immer noch in dem Profifußball, in dieser Profifußballblase drin. Und von dem her, einfach ich bin jetzt nicht mehr auf dem Platz, sondern neben dem Platz. Also ich habe einfach auf der anderen Seite von der Linie. Aber es ist natürlich wunderschön und ich habe kein Problem damit. Aber es ist ja so, es ist der Aufwand ist massiv auf. Ja.
Höherer Aufwand für weniger Ertrag Ende Monat?
Natürlich, ich bin ja grundsätzlich immer unterbezahlt gewesen.
Ist das so?
Nein, das ist nicht
schwer. Müsstest du noch arbeiten?
Hä?
Ja. Müsstest du noch arbeiten?
Ja, sicher. Also ich möchte auch.
Wo am besten zahlt, bist du bei Basel gewesen?
Ja.
am schlechtesten zahlt, dort wirklich das Gefühl gehabt, die checken nicht, was ich wert bin.
Verhältnismäßig?
Ja.
Aarau.
Aber die haben einfach nicht mehr gehabt.
Nein, die haben nicht mehr wollen.
Oder hat Serie,
hat am Anfang. Mehr? Am Anfang, ja, am Anfang. Es ist ja, ich bin als arbeitsloser Fußballer zum FC Aarau gekommen.
Darüber wollen wir im zweiten Teil auch noch reden. Und es kommen natürlich auch noch, Leute, Ex-Teamgefährten von Aarau zu Wort. Der Alain Schulz, ich nehme an, der hat einfach zu 90% das Budget.
Ja, ja, der hat natürlich viel mehr verdient, knackt, wenn ich, ja, klar.
Der Zugang zu der Kabine, das Menschliche, wo man im Trainerstaff auch hat, eben vielleicht nicht mehr so kindsköpfig. Und was du jetzt vermisst in Sachen Spitzensport, ist das Thema beim nächsten aus der Basel-Garderobe.
Hey, da ist der Valentin. David, was mich noch mega würde interessieren, ist, wie fest du auch den Profisport vermisst und was am meisten? Ist es Planungssicherheit von den Trainingswochen oder sonst irgendetwas anderes?
Ein leichter Unterton höre ich.
Egal, ich war am Schmunzeln. Wir haben den schönsten Job auf der Welt, aber ich weiss schon, was der Wally meint. Wir sind teilweise Geiseln vom Spiel und vom Trainingsplan. Du kannst ja Ferien eingehen, oder?
Ja.
Ich nicht.
Aber auch nicht immer, aber wenn
du hast viel mehr Möglichkeiten, wenn ich.
Das wahrscheinlich schon. Ja. Es ist sicher, hat der Spielplan sicher auch einen Einfluss.
Absolut.
Auf die Arbeitszeiten. Aber du, ja.
Du kannst auch nicht am Trainer sagen, los, kann ich nicht am nächsten Tag anstatt am Nachmittag trainieren. Oder? Weil du musst dich ja ins Mannschaftsgefüge anpassen. Aber das ist jetzt, ja, ist jetzt vielleicht Klönen auf hohem Niveau. Aber es ist teilweise so, dass es nicht ganz so einfach ist. Vor allem dann, wenn du nicht alleine bist, sondern wenn du noch Familie hast, wenn du noch andere Verpflichtungen hast, wenn du halt einfach alles dem musst unterordnen, oder? Das ist schon nicht ganz so einfach. Aber zum auf die Frage zurückkommen, was ich eben am meisten vermisse, ist einfach Garderobe, ist die Jungs. Das sind eben so Typen wie der Wally, der Michi, der Alain Schulz und wie sie alle heissen. Ich sage jetzt, ich höre jetzt da auf, sonst vergesse ich
vielleicht sind die anderen beleidigen genau. Der. Aber das, wenn wo müssen sie, wenn was machen, habe ich manchmal das Gefühl, gibt es auch den Spielertyp, der froh ist um das.
Natürlich.
Aber wahrscheinlich ist tendenziell der junge Spielertyp und nicht der mit Familie. Wo du sagst, jetzt musst du schon wieder am Tag vor dem Auswärtsspiel ins Hotel.
Ja, ja, genau. Für die einen ist es ja auch super. Wenn du dann alleine bist, irgendwo oder vielleicht im Ausland bist, du bist allein, du bist jung, ist doch super, kannst ins Hotel gehen, musst wieder mal kochen, musst dich um nichts kümmern, es wird dann alles gemacht. Wenn du Familie hast, dann sagst du, ja, schon wieder ins Hotel, nein, ist das ein Scheiß. Wo denk ich lieber zuhause sein bei meinem Kind, bei meiner Frau. Ja, ich sage jetzt mal so, deine Bedürfnisse verändern sich natürlich dann auch im Verlauf von der Jahre.
Fehlen auch nebst den Jungs wahrscheinlich die Emotionen, ob es jetzt positiv ist oder negativ, ist glaube ich, ziemlich egal.
Nein, die fehlen nicht, weil ich bin ja immer noch da.
Aber sie sind genau gleich?
Nein, sie sind anders. Sie sind anders. Du kannst dich natürlich auch, wenn du dich mal aufregst, hast du mal können ein Foul machen. oder so. Oder du hast so eben das körperliche Ventil, hast du natürlich nicht mehr. Das ist so. Aber die Emotionen sind immer noch da.
Aber wie machst du das an der Linie? Ich meine, als Assistent solltest du das körperliche Ventil wenig ausleben, weil solltest du nicht aktiver sein als der Chef.
Nein, das auf keinen Fall. Ja, dann natürlich eben, du regst dich auf, hast ja noch deine Staff-Kollegen, die sich mit dir aufregen, dann ist ja noch der vierte Offizielle noch dort, dann muss auch noch ein bisschen etwas hören. oder der Linienrichter.
Bist du schlimmer?
Nein. Ich behaupte jetzt nein. Eher nein. Es gibt Schlimmere.
Aber hast du Verständnis für so hochemotionale Typen? Peter Zeidler, wahnsinnig emotional. Aber Constantin, wahnsinnig emotional für einen Sportchef, oder?
Ja, ja, nein, sicher habe ich Verständnis schon. Aber jetzt sind wir wieder dort, wo wir am Anfang gewesen sind. Es hat ja alles irgendwo dann eine Grenze, oder? Ich sage immer so, gibt als Mensch solltest du Leitplanken haben. Auf der Autobahn hast du auch Leitplanken, oder? Du kannst mal auf den Bahnenstreifen, kannst mal anhalten, du kannst auch ganz gemütlich in der Mitte fahren. Du kannst aber auch mal Gas geben, links, aber du solltest nicht in die Leitplanken rein. Oder? Weil sonst kannst du crashen. Und das ist im Leben genau gleich. Wir müssen versuchen, innerhalb von diesen Leitplanken uns zu bewegen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch Verständnis haben von unseren Mitmenschen, vielleicht für gewisse Ausbrüche. Wenn wir über die Leitplanken hinausgehen, dann übertreten wir eben die Zone.
Wenn drückst du oder der Trainerstaff vielleicht Augen zu, wenn Spieler siehst, die Sachen vielleicht machen, die ein bisschen im Kopf haben, wo, als Beispiel, am Abend vor einem Spiel, siehst du vielleicht um 10 Uhr am Abend noch irgendwo in einer Fastfood-Kette am Anstehen. Irgendetwas so, wo mir der Trainer schon gesagt hat, ich habe es einfach laufen. Mhm. Ich habe geschaut, was ich am anderen Tag die Leistung bringe, habe ich vielleicht gesagt, oh, ich habe nach der DDD gesehen.
Genau.
Das war vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Wie viel lässt du laufen im Trainerstaff oder als Trainerstaff und wo greifst du?
Ja, es kommt darauf an, ist es eine Ausnahme, ist es ein Muster. Oder? Wenn es ein Muster ist, musst du es versuchen zu durchbrechen. Auch im Spielen zu lieben. Musst du ihm halt aber auch erklären, dass das ja auch in der Perspektive nicht gut ist.
Auf die Leistungen
auf die Leistung auch, oder? Mhm. Am Schluss ist es so, wenn du bis am... Ich habe ja keine Kontrolle über dich. Wenn du an der Playstation willst rumspielen, bis am Morgen um 3 vor dem Spiel, dann ist das dein Ding.
Aber du siehst ihn nicht, im Gegensatz, wenn er in der Stadt ist.
Ja, genau. Aber die Sache ist ja trotzdem, es ist ja, was ist denn schlimmer? Ist es schlimmer, dass er bis am Morgen um 3 zockt? Oder ist es schlimmer, dass er um 10 Uhr am Abend noch einen Kebab reinhaut? Das ist Ansichtssache. Am Schluss ist es so, er muss ja dann einfach können liefern. Und man muss ihm dann erklären, dass das halt einfach eben in der Perspektive sicher nicht gut ist, was er macht. Und wenn er dann nicht liefert, muss er sich einfach auch bewusst sein, dass ihm das um die Ohren gehauen wird.
Und wenn es ein Muster ist, kannst du wahrscheinlich nicht ewig liefern.
Nein, und wenn es ein Muster ist, ist es vor allem schwierig zu unterbrechen. Das braucht Zeit, das lange nicht, wie wenn du schlechte angewohnt hast, und das haben wir ja alle, dann lange es ja nicht, wenn ich es dir einmal sage, und dann ist es vorbei. Es ist ein Prozess, und du musst ja selber daran arbeiten. Und ist mein Job, dann immer wieder auf das hinzuweisen, immer wieder Massnahmen ergreifen, dass das nicht passiert, oder dass wir die Muster können verändern, durchbrechen. Und wenn dann der Wille da ist, vom Spieler, das auch zu machen, oder vom Mitmensch auch, dann bringt man das an. Aber es braucht Zeit, es geht nicht von heute auf morgen.
Was waren so die witzigsten Sachen, die du als Sportspieler ausbüchst aus dem Hotel, oder eben noch in einem Bait, oder?
Ja, zum Beispiel, so im Trainingslager, so der beste Tag zum in Ausgang gehen und abhauen vom Hotel ist eigentlich der erste, weil dann erwartet es niemand.
Ah, am dritten, vierten, fünften Tag beenden, wegen dem Lager kommen, aber am ersten Tag?
Am ersten Tag, wenn du frisch angekommen bist und das Zimmer bezogen hast, dann erwartet doch niemand, dass irgendeiner weggeht.
Und was hat er gemacht?
Ja, wir sind in Ausgang.
Ist das zu jungen Zeiten gewesen oder selbst Superleague-Zeiten?
Jetzt sind wir bei GC gewesen.
Gibt es so Zeug heute noch? Lässt der Profifußball heute noch zu oder ist es fast nicht mehr möglich?
Mol, das gibt es sicher noch. Aber vielleicht sind sie ein bisschen weniger schlitzohrig wie mir früher. Ich weiss es nicht. Vielleicht sind wir, die Generation von mir jetzt, vielleicht sind wir mit allen Wasser gewaschen, die einen, und wir wissen genau, wie die Spiele ticken. Aber ich glaube, ich würde jetzt auch nicht in meinem Trainingslager kontrollieren, wenn einer rausgeht, dann geht er raus. Ich habe es ja auch gemacht. Das ist ein bisschen Gefahr. Oder? Und ich habe mir immer geschworen, wenn ich mal Trainer werden sollte, dann ist es mega wichtig, dass ich nie vergesse, dass ich selber auch mal Spieler bin.
Was du sicher gemacht
hast. Ja.
Wo in jungen Jahren doch irgendwo ein bisschen dazugehört. Und wenn sie Leitplanken ist.
Ja. Ja, gut, das ist jetzt nicht, ja.
Finden die Trainer witzig, die so absolute Füchse sind, die sie dann wissen, und dann morgen um 2, wenn sie reinkommen, die Jungs mit der Zeitung, dunkel in Lobby hocken, grüssen miteinander.
Ja, ja.
Das machst du nicht, das hast du geschworen als Trainer, so etwas machst du nicht.
Nein, also es ist, wie soll ich sagen, ich will kein Polizist sein. Ich möchte das Vertrauensverhältnis haben zu den Spielern. Wenn du die Spieler möchtest erreichen, musst du auch ihre Sprache reden. Du musst sie können verstehen, du musst viel Empathie haben. Du musst jemand dir mal auch einfach ein Auge zudrücken. Oder vielleicht in meinen Trainingslager sagen, Jungs, morgen ist Abflug. Ich will einfach jeden im Flieger sehen, wenn wir zurückfliegen.
Der ist der Rückreis nicht ungemein angenehm.
Das ist ja dem sein Problem. Was jetzt? Wer mag feiern, der mag auch dann die anderen Sachen vertragen.
Und er hat es nach der Landung in der Schweiz auslaufen.
Oh ja, das habe ich auch mal erlebt. Das ist auch lustig. Einmal sind wir wirklich zurückgekommen aus einem Kurztrainingslager. Da hat ein Spieler, weil er ein bisschen Flugangst hatte, hat er so eine Tablette genommen gehabt. Zum ein bisschen schlafen. Und dann sind wir gelandet in Zürich und dann hat es geheißen, so, und jetzt gibt es noch das Training.
Wir tragen immer noch
Pech. Da haben wir halb müssen tragen auf dem Platz.
Aber so, das sind doch die Geschichten, die dich nicht
daran erinnerst. Ja, sicher. Weißt, das ist ja genau das. Sieg, Niederlage, ist ja gut und recht. Titel, super. Kommt alles auf die Visitenkarte drauf. Aber das, an was du dich wirklich erinnerst, sind genau die Geschichten. Zusammenfurt, Trainingslager, dort irgendwie Scheissrecht gemacht oder mal gestritten, mal miteinander irgendeinen Scherz gemacht bei einem. Das sind die Sachen, die ja dann das Ganze aus, das macht ja das Leben aus. Das ist die Würze, das Salz von dem Ganzen.
Die nächste Frage kommt von einem Präsidenten von einem Superleague-Club und er zielt auf etwas, wo ich die Frage gehört habe, denke, der hat recht.
Ciao Davide, da ist der Steff. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe zwei Fragen an dich. Und zwar, bist du Publikumsliebling in St. Gallen, in Basel? Winterthur als Spieler, bist du der Publikumsliebling jetzt auch noch als Assistenztrainer? Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder mal. Ciao!
Stefan Wolf vom FC Luzern. Stimmt, überall Publikumsliebling? Bist du jetzt auch
gut, in St. Gallen würde es mir jetzt nicht unbedingt gerade Rosen entgegenrühren. Selbst wenn ich jetzt würde, ist da nicht.
Nach all diesen Jahren?
Ja, es gibt halt ein paar, wie soll ich sagen? Ich habe gerade letzte Mal diskutiert mit jemandem, es gibt ja immer wie weniger Typen. Sagt man ja.
Ist so?
Ist so.
Also, weil sie immer weniger dürfen sagen.
Genau.
Und dann auf
Kappe bekommen. Es gibt immer wie weniger Typen, die auch anecken mit ihren Sachen, die sie sagen. Oder mit den Entscheidungen, die sie treffen. Und ich glaube eben, dass die Fans das dann jetzt auch vermissen. Sie vermissen auch die, die sie machen können, beschimpfen. Auf dem Platz. Oder im Stadion. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und ich habe auch zu denen gehört. Ich bin auch, von den eigenen Fans eigentlich immer geliebt worden. Ist schön gewesen. Aber von den gegnerischen Fans teilweise auch gehasst worden.
Ja, aber ist das ein gutes Zeichen?
Ja, weil, sicher.
Weil als gegnerischer Fan hast du einen nicht so gern, nicht weil er schlecht ist, sondern weil er gut ist.
Ja, zum Beispiel.
Weil er einen Unterschied ausmachen kann, weil er ein Typ ist.
Ja, richtig.
Weil wenn er ein Skischuh ist, dann hasst du ihn
ja
nicht.
Nein. Und wenn, die Gleichgültigkeit ist ja dann auch schlecht. Und am Schluss ist ja, für was gehst du denn in Stadion? Es geht ja schlussendlich geht's ja um Emotionen. Wir wollen Emotionen vermitteln, Emotionen haben auf dem Platz, aber der Zuschauer will ja auch unterhalten werden, will ja auch Emotionen haben. Sonst kannst du in die Oper. Wobei, auch dort kann es Emotionen geben, wenn dir das gefällt. Aber, weißt du, was ich meine? Das ist halt einfach ein anderer Rahmen. Und wenn du ins Stadion gehst, dann willst doch du einen Fallrückzieher sehen, dann willst du vielleicht sogar mal eine Rudelbildung sehen, Kopf an Kopf und irgendwie sich einander anschreien, nachher wieder jubeln, Tränen, Lachen. Das macht ja das Leben aus und das macht eben auch den Fußball aus.
Und bist du es noch als Assistenztrainer, Publikumsliebling?
Ja, also ich bin natürlich da daheim, das ist meine Stadt und so. Und ist klar, dass ich immer noch sehr, sehr beliebt bin, das merke ich auch. Und die Liebe, die erwidere ich ja auch. Ich bin mega gerne beim FC Winterthur und ich finde es ein mega cooler Club. Ich finde, wir haben fantastische Fans, auch fantastische Zuschauer. Jetzt mal Becherwurf ausblendet. Aber selbst das, also es ist ja nicht boshaftig gewesen. Und ich bin mega gern da.
Die nächste Frage kommt von einem Trainer, den ich weiss, dass du ihn sehr schätzt.
Also die erste Frage wäre, ob er das Gefühl hat, dass der FC Winterthur nach über 30 Jahren die Saison aufsteigt. Und die zweite, wenn er in die Glaskugeln schauen könnte, wo er selber ist und was er macht in circa 5 Jahren.
Grüße gehen nach Japan nach zum René Weiler, wo schnell hat geantwortet und wahnsinnig gefreut hat, dass er sich Zeit genommen hat. Also Aufstieg Winti, Glaskugel.
Also Aufstieg Winti, es fehlen jetzt noch 9 Spiele und wir sind dort. Wir sind endlich einmal einigermaßen konstant. Das heisst, der FC Winterthur ist ja in den letzten paar Jahren immer so am Anfang vorne dabei gewesen, nachher ein eingebrochen. Jetzt fehlt noch das letzte Viertel von der Meisterschaft und natürlich, also wenn wir dort oben sind, dann möchten wir das auch versuchen. Und es wäre natürlich eine unglaubliche Geschichte und ich glaube, wenn das wirklich passieren sollte, irgendwann, dann glaube ich, würden sich nicht nur die Winterthur-Fans freuen, sondern ich glaube auch die ganze Fußballschweiz würde sich freuen, weil ich glaube, der FC Winterthur ist definitiv eine Bereicherung für jede Liga.
Es gibt so Mannschaften, wo nicht nur regional Freude hast, wenn sie würden aufsteigen oder Erfolg haben, sondern eben schweizweit. Und Winterthur ist so eine Mannschaft, wo das Gefühl ist, dass die ganze Super League, wenn man jetzt würde aufsteigen, oder dass viel Freude hat, dass Winterthur da ist.
Ich glaube schon, weil es ist ein Club, der viel Tradition hat, wo ein unglaublich cooles Stadion hat. Und ich weiss auch, dass die Mannschaften gerne auf die Schützenwiese kommen, gehen shooten, oder? Also, weißt du, der FC Vaduz ist auch aufgestiegen. Bei allem Respekt für den FC Vaduz. Aber dann gehst du da nicht. Die Anlage ist zwar cool und alles, guter Platz. Aber dann hast du irgendwie 500 Nasen dort, wo können wir den Match schauen können. Und wenn du auf die Schütze kommst, weißt du, was da los wäre, wenn du da im Oberhaus bist? Weißt du, wie viele Zuschauer, dass du da jedes zweite Wochenende hättest, wenn dann Basel kommt, Zürich kommt, Ibe kommt, Luzern, St. Gallen, egal, wer auch immer da oben ist, das wäre fantastisch.
Und die zweite Frage von René Meiner, wenn du die Glaskugel schaust, jetzt hast du die über Vaduz geäussert, ich weiss nicht, ob sie die mal holen als Trainer.
Weiss es nicht.
Hat die Türen Stritzke zugeschlagen?
Nein, das glaube ich nicht. Das sind ja Fakten. Und,
aber sie gehen sicher zu Vaduz.
Ja, absolut. Ich sage ja, darum habe ich ja gesagt, beim allergrössten Respekt, weil ich glaube, sie machen eine super Arbeit dort. Aber Bedingungen sind halt nun mal die, wo sie sind. Was hat das leichteste, das Fürstentum? 30, 35.000 Einwohner? Ja, was willst du? Wir haben dreimal mehr da in der Stadt. Einwohner. Ist ja klar, dass wir auch mehr Zuschauer haben und das Verhältnis anders sind.
Also wenn die auf Bern oder auf Basel geht, ein Auswärtsspiel, singen dann die Fans Hurra, das ganze Dorf ist da, weil die Zähnase im Gästesektor
nein,
sind.
Nein, also hast du schon mal ein Auswärtsspiel?
Da geht es dir richtig ab, oder?
Wir haben ja eigentlich immer Heimspiel, auch in der Challenge League. Ausser vielleicht jetzt in Aarau ist vielleicht 50-50. Aber sonst haben wir so viele Fans, die immer ans Spiel kommen. Egal wo an. Und das ist natürlich schon fantastisch.
Wo geht der Reis her mit dem David Galla, wenn wir die Glaskugel schauen? Es gibt Assistenztrainer, die sind immer Assistenztrainer, weil das ihre Rolle ist, weil sie vielleicht sagen, ich bin nicht Chef, oder weil das Angebot nie kommt. Ich meine, das Wunschkonzert ist der gleiche nicht. Ist es Sportchef? Ist es Manager? Ist es Vollzeit-TV-Experte? Was ist es denn?
Es hat sicher zu 100.000% etwas mit Fußball zu tun. Ob denn das weiterhin Assistenztrainer wird sein, oder ob denn das irgendwann einmal Cheftrainer ist, ob das im Junioren-Spitzenbereich ist oder Spitzensport ist oder vielleicht in der Challenge in der Super League, das kann ich nicht sagen, wirklich nicht. Ob denn das vielleicht sogar Richtung Sportchef geht, ist auch schwierig zu beantworten. Aktuell empfinde ich halt einfach unglaublich viel Freude, auf dem Platz zu stehen. Das ist noch sehr, sehr zentral. Ich merke halt einfach, ich bin noch kein Jahr jetzt nicht mehr Profi. Und der Platz, der liebe ich, oder? Auf dem Platz stehen, auch wenn es mal, so wie heute, nicht gerade das schönste Wetter ist, auf dem Platz stehen, mit den Jungs arbeiten, auch gewisse Sachen vielleicht vorzeigen, ein paar Bälle schlagen, zur Verfügung stehen, mit ihnen fußballerisch arbeiten, das gefällt mir unglaublich gut.
Das macht der Sportchef halt schon nicht mehr.
Nein, dann bist du natürlich strategisch unterwegs.
Strategisch, Büro, Handy.
Genau. Handy habe ich immer noch viel. Das ist so ein Vorwurf auch von meiner Frau, von meinem Kind. Mein Sohn sagt immer, du bist ein Handymensch.
Ein Handymensch?
Ein Handymensch, sagt er mir immer. Papi, du Handymensch. Ja, er hat eigentlich auch recht. Aber sind wir das nicht irgendwie alle?
Wenn du die Überleitung gerade machst, ins Private, wollen wir das machen? Aber eine Frage muss ich schon noch stellen. Ausbildungsmässig packst du es dir an, Trainerkarriere?
Ja, also ich sollte jetzt das Jahr können das A-Diplom, die Aufnahmeprüfung machen. Und ich freue mich darauf, aber ich weiss auch, dass das anspruchsvoll wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, hey, es ist auch okay. Es soll auch anspruchsvoll sein, wenn du den Job machen willst.
Ja, jeder andere Job kannst du nicht einfach kommen sagen, bist du da.
Frag mal meine Frau, die ist Lehrerin. Die hat 4 Jahre müssen studieren, gell? Also das ist dann nicht ohne. Und wir beklagen uns teilweise, wenn wir mal ein paar Kurse besuchen und vielleicht mal eine Arbeit oder so schreiben. Ich weiss, es wird sicher nicht ein Zuckerschlecken, aber im Leben wird dir nichts geschenkt.
Das Private. Ich kann mich an keine einzige Homestory von dir erinnern. Bist immer ein Spieler gewesen, der die Privatsphäre Messlatte höher angesetzt hat, weil gesagt, das kommt mir nicht in Frage. Angebot wirst du schon gehabt
haben. Ich glaube, einmal haben wir
einen gemacht.
Ich glaube, irgendwie so für so ein Magazin von der Schweizer Illustrierten, glaube mal, haben ein paar Fotos gemacht. Mal an den Awards habe ich mal ein Foto gemacht mit meiner Frau. Aber sonst ist schon so, dass ich das immer abgelehnt habe, weil, ja, das Wort sagt es ja.
Privat. Und das geht ja da rein, wo du hast gesagt hast, wir sind Fußballspieler, wir zahlen die Eintritt, zu uns schauen. Aber irgendwo hat es Grenzen. Also, hast du nie verstanden, wie Meinung da ist, eben öffentlich, Fans wollen alles wissen, man muss alles mitmachen, man muss immer zur Verfügung stehen für alle Medien, für alle Anfragen.
Muss man nicht, nein.
Hast du das nie verstanden? Verstehst du auch nicht Sportler, die sich wahnsinnig eben öffnen, die genau das machen?
Wenn sie das absolut jedem selber überlassen, wenn er das möchte machen. Aber man muss sich einfach auch bewusst sein, was das bedeutet. Also weißt, du kannst dann nicht sozialmedial brutal aktiv sein, und Homestories machen und dich öffnen und auch intime Sachen preisgeben und nachher erwarten, dass das dann teilweise nicht gegen dich verwendet wird. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass man, wenn man extrem in der Öffentlichkeit möchte stehen, auch privat, dass man dann halt einfach auch ein Stück weit öffentliches Gut ist.
du kannst dir nicht drinnen sagen, ja, und am vierten sagst du nein.
Nein, eben, dann bist du wieder ein bisschen bei der Konsequenz, oder? Und ich habe mir einfach gesagt, nein, ich möchte das nicht. Einmal hat es eine Anfrage gegeben, aber nicht an mich gerichtet, sondern an meine Frau. Und ich habe nicht Druck gemacht, aber ich habe ihr dann einfach gesagt, schau, du musst es dann schlussendlich für dich selber entscheiden, ob du das möchtest. Ich für mich muss sagen, ich hätte jetzt nicht mega Freude, bin ich ganz ehrlich. Nicht, weil ich dir das nicht mag gönnen, sondern weil ich einfach finde, alles, was privat ist, sollte privat bleiben. Du stehst nicht in der Öffentlichkeit. Und ich würde dir anraten, diesen Schritt nicht zu machen. Aber du musst es selber wissen.
Und dann gibt es natürlich die Partnerinnen oder auch Partner von Sportlerinnen, die die Öffentlichkeit suchen, natürlich, die hier im Seitenwagen sind, aber auch ein paar, die ich eher auf dieser Seite bin, die sagen, nein, der oder sie soll den Job machen, Öffentlichkeit, aber ich lieber.
Genau. Und meine Frau hat dann das einfach, ja, auch verstanden und hat gefunden, ja, nein, ist voll okay, also sie müsste das sowieso nicht haben. Sie hat es vielleicht auch mal spannend gefunden, weißt du, es hat ja auch einen gewissen Reiz. Ja. Die Öffentlichkeit hat einen gewissen Reiz, die Medien haben einen gewissen Reiz.
Aber es hat dann plötzlich eben Konsequenzen. Wo machen dir Grenzen mit dem Kind?
Das steht gar nicht zur Diskussion. Also das wäre ja dann eben die Konsequenz. Ich habe letztens noch schmunzeln, weil du musst ja glauben, wenn zum Beispiel so Föteli sind von der Kinderkrippe oder vom Kindergarten und so, musst du glauben, als Eltern musst du glauben, dein Einverständnis geben, dass man das Föteli auch darf brauchen, zum Beispiel für die Homepage und so.
Genau.
Und das ist dann für uns kein Problem. Aber nicht jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Magazine oder so. Da gehört er einfach nicht an. Ist ein Kind. Das interessiert doch niemand.
Er ist manchmal Schweiz-Fan, manchmal Italien-Fan. Glaub, oder?
Ja.
Während Länderspiel. Es hat sich jetzt erledigt bei der nächsten WM.
Ey, er ist enttäuscht gewesen. An der EM hat er ja angefangen, wo das erste Spiel gewesen ist da. Also nicht das erste, sondern wo Italien gegen die Schweiz gespielt hat, an der EM. Ist er ja Schweiz-Fan gewesen. Nachher hat er gemerkt, dass nur die Blauen spielen. Dann hat er ab der 15., 20. Minute hat er geswitcht.
Gesagt, aber der Papi hat das blaue Trikot angehabt?
Natürlich. Er hat es ja extra gemacht. Er wollte mich ja immer provozieren. Und jetzt, und nachher ist er natürlich voll Italien-Fan gewesen. Dann ist es natürlich so gewesen, Europameister geworden, dann ist ja eh alles nur noch Italien gewesen, Italien. Und dann nachher sind wir auf Basel den Match schauen gegen die Schweiz, dann ist er mega hässig gewesen, dass die Italiener nicht gewonnen haben. Und jetzt, wo sie nicht dabei gewesen sind, ist er natürlich schon extrem enttäuscht gewesen. Sie haben eher gesagt, sie sind richtig doof.
Richtig doof?
Richtig doof. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, los, jetzt machen wir es einfach so, an der WM sind wir jetzt halt einfach, ja, für die Schweiz, logischerweise. Also ich bin für die Schweiz, habe ich ihm gesagt, aber er hat gefunden, nein, er sei für Argentinien. Frag mich nicht, wieso.
Ah, voilà.
Ja.
Also, komplett etwas, was du nicht hättest.
Weißt du, wieso? Vielleicht, er hofft vielleicht, dass er jetzt ein Argentinier-Liebli bekommt auf die WM.
Schweizer hat er ja schon.
Schweizer-Liebli hat er schon. Das Italien-Liebli hat er. Und vielleicht hat das auch ein Stück weit, ist ein Stück weit berechnend, oder?
Wie der Vater, ist er clever. Du bist eine frohe Natur, es gibt so Menschen, die das Gefühl, dass sie so Sonnenkind, denen fällt alles in Schoss. Für mich bist du ein bisschen so einer.
Ja, aber mir fällt schon nicht alles in Schoss.
Was nicht?
Ja, ich finde schon, ich habe schon vorher gesagt, man muss sich im Leben, muss man sich vieles erarbeiten. Oder fast alles erarbeiten. Natürlich bist du dann gesegnet mit gewissen Talenten. Jeder von uns hat gewisse Talente. Ich habe gesehen, du machst unglaubliche Fotos. Das würde ich wahrscheinlich nie ankriegen. Auch wenn ich liebe deine Fotos. Ich kann dafür ziemlich sicher besser shooten wie du. Und jeder hat dann irgendwo seine Stärken, aber eben auch seine Schwächen.
Merci für das Kompliment. Und was man dann nicht versteht, ist, wie zum Teufel kann man so gut Fußball spielen? Wie zum Teufel kann jemand mit einem Bleistift ein menschliches Gesicht zeichnen, das perfekt ist? Wie kann man das?
Ja.
Und das, was man selber kann, ist ja irgendwie normal.
Ja, das ist so, oder? Ich frage mich auch, ich höre sehr gerne zum Beispiel Klaviermusik. Ich liebe das Instrument Klavier. Dann frage ich mich auch, wie bringen die das an? Nur schon allein koordinativ, wenn ich müsste alle meine Entli da tippen auf dem Klavier, dann würde ich das vielleicht noch knapp ankriegen, aber müsste ich auch noch einen halben Tag üben. Und die hauen dort Songs raus, wo mich dann auch berühren, oder? Und das ist ja dann auch das Schöne an der Menschheit, oder? Dass jeder seine Talente hat, jeder seine Stärken, seine Schwächen hat. Und wir haben gewisse Voraussetzungen, die sind einfach gegeben, oder? Mein Sohn spielt jetzt zum Beispiel Handball. Nebst dem, dass er auch Fußball spielt. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich finde das mega cool. Leider sind wir anatomisch gesehen, unsere Familie ist jetzt nicht gerade gemacht zum Handball spielen. Einfach, nein, physisch gesehen, weißt du.
Von Körpergröße
ja, her. Ja, das ist ein Zwerg, mein Kleiner. Und ich bin ja jetzt auch nicht gerade 1,90. Und wenn jetzt da die Brücke siehst, da bei Pfadi Winterthur und so, das sind dann schon rechte Maschinen. Und dann muss ich sagen, ja eben. Auch wenn du mega talentiert wärst, du hast halt gewisse Voraussetzungen nicht. Ist ja im Fußball nicht anders. Ich habe Spieler gesehen, unglaublich gut am Ball. Aber Gott hat ihnen einfach gewisse Sachen nicht mitgegeben. Das ist Konstitution, das ist einfach so.
Entweder hat ihnen der Körper nicht mitgegeben oder die Sicht. Ich sollte etwas dafür machen.
Ja, der Kopf. Zum Beispiel, oder? Bei Teilspieler, ich habe letztes Mal gesagt, Teilspieler, es wäre super, wenn sie Lego-Männchen wären. Weil man dort viele Sachen kann wechseln kann. Du kannst den Kopf wechseln. Kannst
die Füße wechseln.
Kannst auch die Beine wechseln. Wobei die Beine sind eigentlich mehr oder weniger alle gleich.
Ja, ja, verschiedene Farbig, aber der Oberkörper, ich weiss es, Mensch.
Aber vor allem den Kopf, den kannst du einfach rausnehmen und dann einen neuen rein tun.
Was wäre denn, angenommen, all deine Mitspieler, die es zwei, drei gibt, ehemalige Mitspieler, auf das Lego-Männchen adaptiert. Was, wer würdest du nehmen vom Kopf her?
Was ich von innen würde nehmen, vom Kopf
her? Ja, wer würdest du nehmen als Lego-Männchen gedacht? Wer würdest du nehmen als Kopf? Wer würdest du nehmen Oberkörper, Herz? Wer würdest du nehmen von dabei?
Okay, also von dabei. Also zum Beispiel die Schnelligkeit würde ich jetzt ganz spontan sagen, Yassin Mikari. Unglaublich, oder, was der für einen Speed gehabt hat. Aber jetzt nur die Beine würde ich vielleicht von ihm nicht. Die Füße würde ich jetzt zum Beispiel von Matthias Delgado nehmen. Oder? Ich meine, was der am Ball hat können, das ist unglaublich gewesen. Oberkörper, ich sage jetzt nicht Michi Lang, weil sonst nachher, weißt, dann wird er nachher noch aufgepustet. Okay, ich sage so eine Mischung zwischen Michi Lang und, ja, ich bin selber jetzt zufrieden mit meinem Körper gewesen. Vielleicht die Grösse. Eine gewisse Grösse würde ich von irgendeinem Spieler nehmen, der grösser ist. Also weißt du, wenn ich das alles könnte zusammen...
Kopf, Spielverständnis, Spielintelligenz?
Mentalität, Einstellung von mir selber. Spielverständnis, Spielintelligenz bin ich auch nicht gerade der Fussballdümmste gewesen, aber dann würde ich vielleicht Ricardo Cabanas nehmen. Ich finde, er war ein unglaublich cleverer Spieler gewesen. Ja, jetzt, ich glaube, wir wären jetzt schon fast so weit, oder?
Hätten wir das Legomentli zusammen. Was macht dich richtig hässig vielleicht auch neben dem Fußballplatz? Oder wenn kommst du ins Grübeln? Wenn bist du im stillen Kämmerli und denkst,
Was mich richtig hässig macht, ist, wenn ich jemanden sehe, der mit unglaublich viel Talent gesegnet ist und das Talent vergeudet. Das macht mich wirklich wild.
Hast du solche im Moment?
Ja. Es gibt so.
Die, was die machst sind, du mit
die
denen?
Sind, die vergeuden nicht ihr Talent, aber sie sind auf dem Weg, ihr Talent zu vergeuden.
Aber der kommt, das sind zwei Arten. Weiss er, wie gut das er ist und verlässt sich auf sein Talent oder schnallt es nicht einmal?
Nein, meistens ist es so, dass sie eben, das sind ja meistens eben die hochbegabten Fußballer,
und denen hat man so
die
immer
Talentierten. Gesehen, und die haben immer mindestens eine außergewöhnliche Fähigkeit gehabt, wo sie eben abgehoben hat von der Masse, vom Durchschnitt. Und sie verlassen sich einfach immer auf das und merken nicht, dass es eben mehr braucht oder dass eben viel mehr möglich wäre. Und dann muss ich sagen, ja, ist einfach schade. Aber ich kann ihnen ja das nur sagen, sie darauf hinweisen. Wenn sie das möchten, kann ich mit ihnen daran arbeiten. Aber ich sage immer das Gleiche. Meistens, wenn ich so Gespräche habe, am Schluss sage ich immer, aber eins musst du wissen, es ist dein Leben und es ist deine Karriere. Und nicht meine. Also du entscheidest. Wir Menschen, wir sind alle mit einem freien Willen ausgestattet. Und das ist Fluch und Segen zugleich.
Finde ich das Schlimmste, wenn man auch so, man kann daran noch zerbrechen, wenn man sagt, Jahrhunderttalent, aber wenn dir immer wieder gesagt wird, wie gut das bist und du weisst, wie gut das bist und dann nichts daraus machst. Martin Andermatt als Stichwort, was kommt dir als erstes in, wenn ich den Namen nenne?
Ja, ist ja der gewesen, der mich eigentlich so lanciert hat im Profifußball.
Hoi Davide, das ist Martin Andermatt. Ich würde dich drei Sachen interessieren, wo du könntest sagen, das habe ich in der Fußballzeit kennengelernt und die will ich unbedingt in meinem weiteren Nicht-Fußballleben auch können anwenden. Oder die drei Sachen haben mich wirklich geprägt in dieser Zeit. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns sicher bis bald.
Du siehst mich wahrscheinlich ganz schnell wieder
ja.
Als Gegner. Was nimmst du damit?
Wo man jetzt so spontan in den Sinn kommt, wenn ich jetzt wieder so an die Garderobe denke, ist so der Spagat und die Mischung zwischen Teamkamerad und Konkurrent. Es ist möglich. Es ist möglich.
Weil vielleicht nimmt er dir den Platz weg.
Richtig. Und das ist das Erste, was ich eigentlich möchte mitnehmen. Weil das ist ja im Leben ist das ja auch so. Wenn wir zum Beispiel, wenn du eine Firma hättest und ich eine Firma hätte in der Privatwirtschaft und wir haben das gleiche Produkt, können wir ja deswegen trotzdem gut auskommen miteinander. Ich glaube, das würde schon viele Probleme auf der Welt lösen. Dann gleichzeitig ist, was ich noch mitnehme vom Fußball, ist die Vielfalt. Und das geht Hand in Hand mit dem Respekt. Also ich habe immer gesagt, eigentlich müsste unsere Gesellschaft wie eine Fußballmannschaft funktionieren. Verschiedene Herkunft, verschiedene Sprachen, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Hautfarben, verschiedene Mentalitäten, verschiedene Religionen, aber ein Ziel. Und das ist ja das Problem. Das bringen wir ja auf der Welt nicht an. Das eine gemeinsame Ziel. Wenn wir das nämlich hinkriegen würden, würde alles andere, was ich aufgezählt habe, würde gar keine Rolle spielen. Weil wir würden ja alle fürs Gleiche kämpfen und uns fürs Gleiche einsetzen. Und darum sage ich, eigentlich müsste unsere Gesellschaft wie eine Fußballmannschaft funktionieren. Und das ist sicher etwas, wo ich mitnehme.
Die Frage, die Martin Andermatt stellt und die Antwort, die du gibst, zeigt, immer wieder gehört man als Fußball oder Sport, Spitzensport, eine Lebensschule ist.
Das ist so.
Und das sind nämlich deine Worte
zusammen. Absolut, absolut. Für mich ist das die grösste Lebensschule überhaupt. In Italien gibt's ein Lied. Uno su mille ce la fa. Das heisst so viel wie einer von tausend schafft's. Und das muss man sich vor Augen führen, weil die Zahl, die stimmt ja effektiv. Von tausend Kindern, die Fußball spielen, wird vielleicht einer Profi. Das ist
vernichtend klein.
Unglaublich, oder? Und vielleicht sind es auch einer von 800. Ich weiß nicht, das spielt ja eigentlich auch keine Rolle.
Aber ja, nur wenn es einer von 400
ist. Ist ja egal, aber der Prozentanteil, der Profi werden könnte, ist unglaublich klein, oder? Und was ich auch mitnehme eigentlich so vom Fußball ist, gib immer alles. Weil am Schluss von deiner Karriere, am Schluss von deinem Leben, muss das Ziel sein, dass du kannst in den Spiegel schauen kannst und sagen, ja, und ich habe alles versucht, ich habe alles unternommen, ich habe alles gemacht. Ob es dann klappt oder nicht klappt, das hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, aber dass du dann auch im Reinen kannst sein mit dir selber. Und das ist etwas, wo ich eigentlich auch versuche, unseren Spielern zu vermitteln.
Und wenn ich dir vis-à-vis hocke, habe ich das Gefühl, da ist eben ein Mensch, der mit sich, vielleicht nicht immer mit der Welt, aber mit sich im Reinen ist.
Ja, und darum, das ist vielleicht auch der Grund, wieso dass ich wirklich null Problem hatte, zum Aufhören. Weil ich einfach mir bewusst bin, ich habe eine wunderschöne Karriere gehabt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mega viel gewinnen konnte. Ich habe so viele coole Leute getroffen auf diesem Weg. Es sind Freundschaften daraus entstanden. Und ich fühle mich wirklich auch als gesegneter Mann. Und das wiederum gibt mir Frieden, gibt mir Ruhe, gibt mir Gelassenheit. Und ich habe null Probleme gehabt. Obwohl es trotzdem emotional war für mich, weil ja trotzdem ein grosses Kapitel zu Ende geht von meinem Leben. Ist das für mich kein Problem gewesen, zu sagen, okay, das war's, ich gehe
nicht. Aber weil du ja nicht definierst, ich bin Fußballspieler und bin besser als andere.
Null. Ich bin der David Kalle, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Ich habe auch meine Bedürfnisse, ich habe meine Stärken, ich habe meine Schwächen, ich habe meine Höchst und meine Tiefs.
Was sind die Schwächen?
Sicher teilweise zu ungeduldig früher war, das hat sich jetzt auch mittlerweile ein bisschen geleitet. Schwächen ist jetzt für mich aber alles nur auf den Mensch bezogen, nicht einmal auf den Fußball. Teilweise habe ich Mühe, wenn ich mal, keine Ahnung, jetzt, wenn ich jetzt gerade an meine Frau denke, wenn wir mal vielleicht gestritten haben, das kommt doch etwa die mal vor, dann ist immer sie, die eher den Schritt auf mich zumacht. Dort muss ich mich sicher auch noch verbessern. Vielleicht auch ein Stück weit im Verzeihen, obwohl das auch ein Prozess ist und obwohl ich mich dort extrem viel bessert habe. Das sind so sicher die Schwächen. Dann gibt's noch 100 andere, wo ich vielleicht jetzt gerade vergesse, wo mir nicht so präsent sind, aber wo sicher ganz viele andere Leute viel besser sind als ich.
Das war es mit dem ersten Teil von Davide Galla. Im zweiten Teil geht's dir um die Stationen. Um Vereine, die du hast gespielt. Wir erfahren, wer dich beim einen oder anderen Ex-Verein vielleicht hat heimgebracht, vielleicht sogar hat dich ins Bett gebracht. Und wir gehen auf die Titelsammlung, wo die ein oder andere Trophäe, die hast du ja gesammelt.
Richtig.
Ja. Ins Bett gebracht hat es jetzt ein paar Fragen zu sich
gegeben. Absolut. Ich bin schon im Hirn.
Mehr dazu im Teil 2.
Sport, Sport, wörtlich.